Die große Gefahr für Beziehung ist das Gift der Gewohnheit. Ist dieses Leide Routine werden innerhalb der Beziehung?
Das sind doch alles auch emotionale Entscheidungen.
Aber es gibt Momente, wo du es bereust.
Nein.
Nein?
Nein.
Also du bist immer mit dieser Entscheidung fein.
Absolut, hundertprozentig.
Ja. Toll.
Also ich will ja an den Punkt, wo es darum geht, so kurz mal auf die Bremse zu treten und sagen, okay, ist das reparabel?
Gefühle brauchen Zeit. Die Seele geht zu Fuß.
40 plus. Die Podcast-Therapie.
Mit Florian Weber und Christian-Peter Dogs.
Willkommen bei einer Bonusfolge von 40 plus, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Florian Weber und ich setze mich hin, gemeinsam mit Christian-Peter Dogs, Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik. Wir besprechen die Probleme und Herausforderungen, aber auch die Chancen meiner Generation, also der Generation 40 plus. Wir sind im Rahmen der SWR Regio Tour in Schwäbisch Gmünd und dort gleich live auf der Bühne mit unserem Podcast. Unser Thema dort: Partnerschaften, in denen beide eigentlich nur noch so nebeneinander herleben. Die Frage ist also, wie können wir es schaffen, Liebe, aber auch Erotik und Sexualität wiederzufinden? Wie bekommen wir so einen Neustart oder einen Boost hin? Das besprechen wir jetzt vor Live-Publikum. Das ist wirklich eine sehr besondere Atmosphäre. Ich bin gespannt und sicherlich für euch wird's spannend. Situation, lange Partnerschaft, die wirklich zusammenhält, vielleicht sogar durch eine Familie, durch Kinder, durch äußere Geschichten wie Freundeskreis, durch gemeinsam ein Haus gebaut, gemeinsam durch Krisen gegangen. So, dann geht das 15 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre. Und irgendwann merken diese Paare, dann vielleicht auch durch Empty-Nest-Syndrom, die Kinder sind weg, man ist auf einmal auf sich gestellt, oh, was ist denn jetzt los mit unserer Beziehung? Da ist irgendwie ein bisschen der Saft raus, wir leben so nebeneinander her. Und das geht dann noch eine ganze Weile, bis man überhaupt merkt, dass man in Anführungsstrichen nur noch nebeneinander herlebt. Und dann geht es noch weiter, dass man merkt, so will ich aber gar nicht weiterleben.
Also wenn wir über lange Beziehungen sprechen und man immer wieder, man hat ja 50% Trennung, sich immer wieder fragt, warum gehen Beziehungen kaputt? Dann muss man ganz klar sagen, die große Gefahr für Beziehungen sind nicht die großen Ereignisse. Ist nicht der Seitensprung oder so, sondern die große Gefahr für Beziehungen ist das Gift der Gewohnheit. Ist dieses Leide Routine werden innerhalb der Beziehung und vor allen Dingen wenig Kommunikation, wenig Zeit nehmen. Die Menschen reden viel zu wenig darüber und dann sich auch wenig bewusst zu machen. Zum Beispiel sich bewusst machen, dass wenn man Partnerschaft hat und mit einmal Kinder bekommt, das bedeutet einen Wahnsinnswechsel. Das weißt du ja jetzt als Vater auch, ich auch als Vater. Ich denke, die alle, die hier sind, auch, die wissen, was Kinder mit einmal bedeuten. Kinder bedeutet, deine Bedürfnisse gehen nach hinten. Ja, also du hast deine, vorher hast du eine Partnerschaft, die du entwickelst, dann kommen die Kinder dazu, mit einmal sind die Kinder ganz vorne. Was ich feststelle in unserer Gesellschaft heute, sind die Kinder viel zu weit vorne teilweise. Also ich sage inzwischen mal so scherzhaft, heutzutage kriegen Frauen keine Kinder mehr, Kinder kriegen Frauen. Sondern also, wenn du da die Kinder hast, das dreht sich nur noch um die Kinder. Ja, und das muss man sich klar machen, dass das fundamental eine Beziehung verändert. Und wenn man diesen Prozess, auch der Sexualität verändert sich. Sexualität findet nicht mehr statt, weil ich Lust habe, sondern ich glaube, sie schlafen gerade, wir könnten jetzt. Was ja auch nicht gerade so gut ist für die die Libido.
Pass auf, aber lass uns mal an den Anfang zurückgehen, an den Anfang einer Beziehung und an den Anfang, was du gerade eben gesagt hast, weil dieses Thema, dass Gewohnheit irgendwie Beziehungsgift ist oder
Sie kommt so schleichend.
Ja, aber pass auf, es ist doch aber auch so, dass ich, wenn ich eine Beziehung eingehe, ne, ich bin vielleicht, wann auch immer, es kann ja auch in der Mitte des Lebens sein, dass ich lange solo gelebt habe und aber auf der Suche oder das Bedürfnis habe, eine neue Beziehung einzugehen, dann bin ich doch gerade auch auf der Suche nach etwas Ruhe, nach etwas Geborgenheit. Und das hat doch aber auch was mit Vertrautheit und das hat doch aber auch etwas mit Gewohnheit zu tun. Ich möchte doch auch nicht mehr jeden Abend Remi-Demi und Konfetti und um die Häuser ziehen und gucken, wer wo wen als nächstes erobert, sondern ich möchte, dass Ruhe reinkommt, dass Verlässlichkeit reinkommt, dass ich einfach mich verlassen kann auf den oder diejenige, die da ist, egal wie geil ich gerade drauf bin oder nicht, sei es im lebens- oder sexuellen Sinne.
Ja, aber ich möchte doch Zeit haben, die Person, mit der ich lebe, mit der ich die Partnerschaft beginne, erstmal kennenzulernen. ich möchte doch erstmal mit der reden, ich möchte Zeit haben, mit der was zu erleben auch, ich möchte mit ihr reden können. Und dann kommt viel zu schnell, was wir heute machen, eben ist diese soziale Rush-Hour zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr, wollen wir mit einmal alles. Wir wollen berufliche Karriere machen, wir wollen Partnerschaft haben, wir wollen ein Haus bauen und wir wollen gleichzeitig noch Kinder kriegen. Völlig schwachsinnig. Weil wir uns total überfordern.
Es ist aber leider so, dass genau die Sachen, die du aufgezählt hast, die man insbesondere vielleicht in schwäbischen Landstrichen ganz gut kennt, dass
also diese Reihenfolge, die du aufgezählt hast.
Wir sind hier in Schwäbisch Gmünd heute live auf der Bühne. Dass das natürlicherweise in einer Lebensphase stattfindet, die, ich würde jetzt mal sagen, ich biografisch zwischen Mitte 30 und Ende 40 ansiedeln würde. Ich kann das ja nicht aussortieren. Also das ist die Zeit im Leben, wo sich herauskristallisiert, ist das eine Beziehung, die so fest ist, dass ich da jetzt Nägel mit Köppen mache? Dann ist das natürlich auch die Beziehung, wo man biografisch eine Familie gründet. Dann ist es aber auch leider die Zeit, wo Frauen nach wie vor noch sehr benachteiligt sind, gerade auch in ländlichen Landstrichen, wie ich immer wieder erfahre, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wo beruflich Karriere gemacht werden sollte oder müsste, wenn man das überhaupt will, oder man muss sich dann da schon dagegen entscheiden und das Haus und so weiter. Das heißt, es geht alles eigentlich um so 10, 15 Jahre, die da stattfinden.
Ja, aber du musst dir immer klar sein, wenn du das willst, musst du auf was anderes verzichten. Wir Menschen machen den Fehler, dass wir häufig so additive Systeme haben. Wir wollen das, wir wollen noch jenes, wir wollen noch ein Kind, wir wollen das noch haben und jenes haben. Dann musst du aber hinten was abschneiden. Es muss dir klar sein, vor allen Dingen das Wichtige für mich als Therapeut ist, ich brauche einen Bewusstseinsprozess. Ich muss ein Paar haben, mit dem ich mich hinsetze und sage, haben Sie sich überlegt, was es bedeutet, Kinder zu kriegen? Wollen wir uns das nochmal bewusst machen? Und ist es auch Ihnen klar, was ein zweites Kind bedeutet? Und ist Ihnen auch klar, was ein drittes bedeutet? Und vor allen Dingen für mich ganz schlimm ist, wie viele Paare Kinder kriegen, um die Beziehung zu stabilisieren. Es gibt so viele Paare, die ich habe, die kriegen keine Kinder mehr, weil sie Kinder wollen, weil sie denken, sie können ihre Beziehung noch retten durch ein weiteres Kind. Und die machen sich überhaupt nicht klar. Also für mich als Therapeut wäre es wichtig, dass ich mir jeden Schritt meiner Partnerschaft bewusst mache. Dann wäre schon mal viel passiert, wenn ich mir klar sage, was bedeutet das, wenn wir jetzt ein Haus bauen?
Ja, aber weißt du, das klingt alles so, als müsste ich wirklich komplett durchdacht, am Reißbrett geplant und so weiter und völlig in jeder Sekunde. Das sind doch alles auch emotionale Entscheidungen.
Aber einmal
im Jahr. Entschuldigung, Christian, ich habe nicht einmal drüber nachgedacht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, meine Frau kennenzulernen, ob das der richtige Zeitpunkt ist, Kinder in die Welt zu setzen. Ich habe das gemacht. Ja. Wir haben das gemacht, weil das wollten wir.
Ja. Ja. Ja, und du hast es noch nie bereut?
Bis heute nicht.
Aber es gibt Momente, wo du es bereust.
Nein.
Nein?
Nein.
Also du bist immer mit dieser Entscheidung fein.
Absolut, hundertprozentig.
Ja. Toll. Ja.
Ja. Wobei, ich hole auch ganz gerne meine Frau immer mit hinein. Könnte ja im Nachhinein widersprechen, weil sie sieht ja auch das, was wir besprechen. Insofern, da habe ich mich da schon, sie sieht das auch so, aber wir sagen auch beide, was die Zukunft, also wir sind jetzt über die Lebensmitte drüber, wenn man mal ehrlich ist, also wenn man von der Lebenserwartung, ich glaube, bei den Männern ist es 78, irgendwas, die Frauen werden 5 Jahre älter. Ja. Also wir sind über diese Lebensmitte schon drüber, aber trotzdem, also wenn wir jetzt sagen, bis hierhin so alles echt, so, Ausrufezeichen. Aber was die Zukunft bringt, wir legen unsere Hände dafür nicht ins Feuer, dass das hält bis zum Ende.
Ja.
Weil was da kommt, weißt du nicht und dafür musst du viel tun. Wobei, ich möchte auch fairerweise eine Einschränkung sagen. Du hast eine Phase beschrieben, wo du dich als Paar kennenlernst und Paarzeit zusammen hast, bis du dann Paarungszeit hast und dann die Kinder kommen.
Und eine Paaridentität entwickelst.
Ja, und das hatten wir zum Beispiel nie. Ja. Weil ich habe, ich glaube, man nennt das so, das ist auch ein doofes Wort, aber ihr wisst gleich, was ich meine. Ich habe eine Bonustochter, also ich habe meine Frau kennengelernt, da hatte sie schon eine 3-jährige Tochter.
Ja.
Das heißt, wir hatten diese Zeit zu zweit, also ohne Kinder nie.
Ja.
Und wir mussten von Anfang an damit dealen.
Ja.
Ja? Und waren dann natürlich auch sehr erpicht darauf, diese Zweisamkeitsmomente, von denen du vorhin gesprochen hast, die uns auch zu schaffen. Also diese Lücken bewusst zu schaffen, weil da hatten wir natürlich Nachholbedarf gegenüber anderen Paaren vielleicht, die schon 10 Jahre zusammen sind ohne Kinder und Halligalli Drecksau machen können.
Dann habt ihr das Glück gehabt, dass es in dem Fall funktioniert hat. Viele Paare, die ich sehe, kriegen, wenn sie aus der Paaridentität herauskommen, kommen sie in den funktionalen Status. Wenn ich sehe, was Eltern heute leisten müssen, wie sie funktionieren müssen, wie sie ihre Kinder irgendwo hinbringen müssen, Taxidienst machen müssen und was das alles noch gemacht werden muss und wie wenig man zu sich selber kommt. Das Schlimme ist ja bei der Geschichte, du hast vorher schon wenig Zeit gehabt, überhaupt eine Ich-Identität, also überhaupt selber jemand zu werden. Also wer ist Christian? Dann lerne ich jemanden kennen, dann werde ich zur Partnerschaft, habe ich auch wenig Zeit, dann kommen gleich Kinder dazu, dann werden wir schon Familienidentität. Und wir haben die ganze Zeit gar keine Zeit, und ich will nicht, dass du jeden Tag drüber redest, aber ich fände es schön, wenn du einmal im Jahr dich mit deiner Frau hinsetzt und einfach sagst, hey, was läuft zwischen uns beiden? Wie empfindest du unsere Beziehung? Was haben wir vor? Was wollen wir machen? Und so weiter. Ist das gut, wo wir hingehen? Und das, ich sehe einfach, dass die Leute den Ereignissen hinterherlaufen.
Ich glaube aber, dass dieses, also einmal im Jahr, also das ist meine, wäre meine Beobachtung, wenn ich in meine Beziehung gucke oder in die Beziehung von Freundinnen und Freunden aus dem Bekanntenkreis in ähnlichem Alter mit ähnlicher Beziehungsbiografie, 10, 15, 20, 25 Jahre zusammen, dann wird einmal im Jahr nicht reichen, würde ich sagen. Lass uns einen kleinen Zeitsprung machen und zwar zu der Lebensphase, wo dieses Thema, wir haben uns entschieden füreinander, wir haben uns entschieden für die Familie, aber vielleicht auch nicht. Wir, ne, also das gilt ja für kinderlose Paare, für gleichgeschlechtliche Paare ebenfalls. Eine lange Beziehung führen wir und stellen dann in dieser Mitte des Lebens plus X-Phase fest, jetzt ist es irgendwie
Gewohnheit geworden.
So. Ja. Und wir haben ja auch schon mal über das Thema gesprochen, wann ist der Zeitpunkt und warum tun wir uns da so schwer damit, auch Beziehungen zu beenden? Und zwar nach Möglichkeit, dass es uns nicht komplett fertig macht. Aber lass uns mal von dem Kasus ausgehen, dass wir gewillt sind, diese Beziehung weiterzuführen, aber uns ist klar, wir müssen sie wiederbeleben, damit sie eine Chance hat.
Aber dann müssen wir uns bewusst machen, dass Beziehungen sich auch innerhalb der Jahre verändern. Vor allen Dingen durch die Ereignisse natürlich, nicht nur Kinder kriegen, durch das, was wir erleben. Es kann gut sein, dass wir mit 25 gut zusammengepasst haben, aber mit 45 passen wir nicht mehr gut zusammen. Und das ist einfach, was viele nicht wahrhaben wollen. Die denken mal, ich kenne diese klassischen Dialoge immer, ja, aber du hast mir doch mal gesagt, dass du mich liebst. Ja, das ist 20 Jahre her. Ja, und in den 20 Jahren haben wir alles gemacht, um die Beziehung kaputt zu machen. Ich frage die Leute nochmal, was tun sie denn bewusst dafür, damit sie eine gute Beziehung haben?
Was wäre dein Vorschlag?
Und dann sagen die mal nichts. Dann sage ich, dann machen sie es ja hervorragend. Die meisten Menschen machen nämlich wirklich ganz viel, um ihre Beziehung zu zerstören. Sie geben keine Wertschätzung, sie machen keine Komplimente. Es gab früher so einen Dreier, den fand ich immer gut, der hat sich inzwischen verändert. Was Menschen abends machen können, um sich den Abend so richtig zu versauen. Was machen Menschen, wenn sie abends nach Hause kommen? Der erste Satz ist, boah, bin ich kaputt. Das zweite ist, hat man zumindest früher gemacht, dann Listen abzufragen. Zu fragen, hast du auch das und das gemacht? Und wichtig ist bei diesen Listen, die man morgens besprochen hat, wenn man 8 Sachen gemacht hat, die 2, die man nicht gemacht hat, die werden natürlich gehakt. Warum hast du das nicht gemacht? Und der dritte Punkt, also da ist die Stimmung schon im Keller, der dritte Punkt ist, man macht sich so schnell wie möglich, so unattraktiv wie möglich. Und das ist dann, früher nannte ich das den Wohnbeutel.
Ja, ein bekannter Designer hat ja mal gesagt, ne, also wer zu Hause, ihr wisst, wen ich meine, mit Jogginghose, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Ja, und dann wundert man sich, wenn man so reingeht die ganze Zeit und dann noch seinen Müll ablädt. Heute ist es dann noch so, dass die Leute wirklich nur am Handy hängen oder in ihren Laptops hängen. Sie reden nicht mehr miteinander und sie haben keinen Kontakt. Und dann wundern sie sich mit einmal, dass sie sich verloren haben. Die haben sich nicht gesehen die ganze Zeit. Und wo Gefühle sind, ist denen sowieso. Ich frage dann immer in der Paartherapie nach 20 Jahren, was empfinden Sie eigentlich füreinander? Dann gucken die mich ganz groß an, was meinen Sie? Ich sage, was fühlen Sie füreinander? Lieben Sie Ihre Frau? Ach, das habe ich doch bei der Hochzeit gesagt. Ja, also ich schildere jetzt Fälle aus meiner Praxis einfach. Ja.
So, pass auf, aber dann lass uns an den Punkt gehen. Wie finde ich denn in der Partnerschaft dann heraus, wenn der Zustand der ist, den du jetzt beschrieben hast, und um den wollen wir uns ja heute kümmern, wie finde ich denn da raus, ich sage das jetzt mal ganz platt, lohnt sich das noch oder kann das weg? Ja. Also sprich, mache ich mich auf den Weg, auf die Suche, und ich hoffe, da kriegen wir ein paar Impulse von dir, auch wenn du sagst, ein Therapeut kann dir nicht sagen, mach das richtig, mach das falsch, aber Impulse von dir. Wie kann ich denn mich auf den Weg machen, um erstmal klar zu werden, kann das weg, im Sinne von, der Mensch, den ich mit 25 kennengelernt habe, jetzt mit 50, wenn wir mal ehrlich sind, taugt das nicht mehr, das müssen wir beenden. Wir müssen
haben damit wir noch gemeinsame Interessen zum Beispiel?
Genau,
haben wir,
oder aber können wir irgendwie uns prüfen, uns selber und die Partnerschaft, dass wir sagen, okay, das ist jetzt zwar ziemlich lahm, was wir miteinander haben, aber es lohnt sich, dass wir dem nochmal einen Boost geben. Wie würdest du sagen, kriegen wir das raus?
Also als nächstes, am ersten merkt man es, wenn die Zärtlichkeit verloren geht, wenn die Nähe verloren geht. Wenn man auch von das Begehren, von, das muss gar nicht sexuelle Begehren sein, aber wenn ich dir nicht mehr nah sein will, wenn ich merke, du gehst mir auf den Geist, wenn du, manche kriegen regelrechte Panikreaktionen, wenn der Partner sie berührt. Also wenn die Nähe sich verliert. Dann auch immer, wenn die Zeit sich verliert. Ich sage immer, ich finde es immer irre, wenn manche andere Paartherapeuten immer sagen, sie müssen sich Zeit nehmen. Für mich ist das ganz klar, wenn ich jemandem etwas bedeute, dann nimmt er sich Zeit. Und wenn er sich keine Zeit für mich nimmt, dann bedeute ich ihm auch nichts mehr.
Ja, aber
überleg dir mal, wie viel Zeit du dir nimmst.
Ja, ihr dürft gerne. Aber ich glaube, dass dieses Thema aufgrund von einem Overload, den wir, also selbst wenn die Kinder weg sind oder gar keine da sind oder aus dem Gröbsten raus, du hast es ja beschrieben, laden wir uns so viele Dinge auf.
Tun wir das? Weil sie uns wichtiger sind als die Beziehung.
Ja, ja, klar. Aber ich will ja an den Punkt, wo es darum geht, so kurz mal auf die Bremse zu treten und sagen, okay, ist das reparabel? Also ist zum Beispiel dieses Thema, dass ich nicht mehr nahe sein will, reparabel, wenn ich mir das alles bewusst mache und wenn ich runter vom Gas gehe und versuche, mir Zeit zu nehmen? Also wo ist der Punkt erreicht, wo man sagen muss, okay, das können wir, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, reparieren, es lohnt sich, oder aber wir lassen es. Kann man das irgendwie...
Ja, das kann man ganz leicht fassen, nämlich mit dem Punkt, dass man sagt, haben wir überhaupt Lust, was zu verändern.
So.
Das Entscheidende ist nicht, dass man irgendwo hingeht und dann Therapien macht, sondern hast du überhaupt Lust, mit mir noch zu leben? Möchtest du mit mir leben? Bist du bereit, dass wir was ändern? Und dann sagen natürlich ganz viele, ja, bin ich bereit. Aber wenn es dann konkret wird, dann wird es schon wieder flach. Nämlich, wie können wir zum Beispiel wieder Lebendigkeit in unsere Sexualität bekommen? Wie können wir wieder Lebendigkeit in die Zärtlichkeit bekommen? Wie können wir wieder Lebendigkeit in die Beziehung bekommen, dass wir nicht so nebeneinander herleben? Ich habe so viele Paare, die leben und funktionieren nebeneinander her. Und die kennen sich gar nicht mehr, weil sie nur noch im Handy unterwegs sind. Wenn ich immer gucke, was in Lokalen, also das kennst du vielleicht auch, in Lokalen sitzt immer, wie die Partner sitzen, jeder guckt in sein Handy. Und die Kinder mit 6 Jahren gucken schon in den Laptop. Da wird mir übel. Ja? Hallo.
Ja. Aber jetzt ist die Frage, weil wenn wir das so viel beobachten, sollten all jene, bei denen das so läuft, sich trennen, oder aber können sie sich irgendwie eine Chance geben, beziehungstechnisch weiterzumachen? Und wenn ja, wie kriege ich diesen Turnaround hin?
Also es gibt zwei Sachen. Zum einen müsste ich mir mal Zeit nehmen für mich selber, erstmal, damit ich Zeit finde, um zu schauen, wo stehe ich überhaupt selbst. Da habe ich dir jetzt schon mal in anderen Folgen vorgeschlagen, dass ich meine Klienten gerne auf eine Hütte schicken, wo sie mal 3 Tage lang kein Handy haben, gar nichts haben und nur mit sich selbst beschäftigt sind, damit sie mal Zeit haben, in dieser Zeit, wo wir heute durch die Gegend rasen die ganze Zeit, uns die ganze Zeit ablenken, uns wirklich mal einen Moment hinsetzen, und das ist irre, die Menschen können das nicht mehr.
Wärt ihr bereit, Fragen zu stellen an dieser Stelle oder vielleicht auch zu Themen, die wir bis hierhin besprochen haben, dann meldet euch nur, Pia kommt rum.
Hallo, ich bin Tanja und ich finde es toll, was du... Darf ich du sagen einfach?
Ja, gerne, ja, gerne.
Also Christian, was du da sagst, einfach in der Stille sein, dass das wirklich, also wir sind zwar in einer Beziehung, aber wir leben jeder in seiner Wohnung, bin ja auch Gott froh, weil ich bin der Mensch, also um Gottes Willen. Nein, ich bin der absolute Mensch, also... Ich habe 37 Jahre im Gefängnis gearbeitet und ständig Menschen, Türen, Krach, Alarm, bum, bum, bum. Und ich brauche jetzt, bin ich 61, nur noch Stille. Ja. Also ich genieße es. Und auch wenn er schon sagt, er kommt, dann denke ich, okay, muss ja mit ihm reden, muss ja kochen, muss ja das. Weil er ist das ganze Gegenteil. Und deshalb ist es für uns auch wichtig, dass wir getrennte Wohnung haben. Ich gehe alleine spazieren, ich schaue mir die Bäume an und wie du gesagt hast, es können die Menschen gar nicht mehr. Die müssen ununterbrochen reden, die müssen ununterbrochen, ja, die spüren. Und ich glaube, das ist auch dieses Fühlen, was da ganz, ganz wichtig ist.
Danke für das Stichwort, weil das ist wirklich auch was mich sehr beschäftigt, dass wir einen Verlust der Stille haben, in der Welt auch. Wir waren gerade im Urlaub und du sitzt am Meer, und was machen sie am Meer? Sie machen Musik an. Ich will das Meer hören. Und was wir nicht mehr aushalten, ist wirklich, dass wir brauchen es so sehr, weil das Hirn ist völlig overloaded. unser Hirn mit so vielen Außenreizen die ganze Zeit überladen. Und deswegen bin ich ein großer Prediger davon, dass ich ständig, Prediger passt ja gut hier, ein Prediger davon, dass ich sage, wer viel Reizüberflutung am Tag hat, braucht Reizarmut. Und das kapieren viele nicht. Und das merken Sie übrigens als erstes, wenn Sie zum Beispiel sich überlegen, ob Sie ausgebrannt sind. Wenn Sie beim Autofahren das Autoradio ausmachen, wenn Sie da schon merken, ich kann den Reiz nicht mehr ab, dann fängt die Haut an, dünn zu werden einfach. Dann merken Sie es einfach. Ich bin so ein großer Fan davon, von Stille. Und wir halten sie alle nicht mehr aus. Das ist das Verrückte an der Geschichte. Das macht wirklich die Gesellschaft krank. Ja.
Eine Sache, die du auch angesprochen hast, hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge besprochen. Das ist eines der Lieblingskonzepte von Christian. Und zwar, dass man zwar zusammen ist, aber nicht zusammen wohnt. Ich habe das auch immer gesagt, hört sich toll an, ist natürlich ein Riesenluxus, wenn das überhaupt funktioniert in der heutigen Zeit. Wir haben überall im Land, Land auf, Land ab, Wohnungsnot und du hast es als alleinstehender Mensch wahnsinnig schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Aber das ist natürlich ein riesengroßer Luxus, denn dann kann etwas entstehen, was Christian, du mir auch schon gesagt hast, wenn der andere nicht ständig da ist, dann hast du die Chance, ihn zu vermissen und das ist ein tolles Gefühl. Auch wenn es zwickt und weh tut, aber das ist ein Zeichen dafür, dass da was ist. Dürfte ich den Herrn nebendran fragen, wie es Ihnen damit geht, wie es dir damit geht, mit dem, dass ihr getrennte Wohnungen habt?
Also ich finde es optimal.
Ja, sehr schön. Ist ein Konzept, also ist, ich sag's nochmal, ist Luxus, kann sich nicht jeder so einrichten. Es gibt im Umkehrschluss sogar Paare beziehungsweise Menschen, die in einer Partnerschaft sind, die eigentlich lieber in dieser Partnerschaft nicht mehr wären, sich das aber nicht vorstellen können, weil sie nicht wissen, wie können sie sich innerhalb einer Stadt separieren, wenn Kinder zum Beispiel da sind. Also es gibt da ja auch Abhängigkeiten, die Dinge dann verschlimmern. Aber gehen wir mal, wir wollen ja auch ein bisschen positiv heute gucken, nochmal, dass du das verstärkst.
Aber man braucht nicht gleich zwei Wohnungen. Also es gibt diesen Grundsatz aus der Paartherapie, den ich selber kreiert habe und trotzdem gut finde. Der heißt,
gibt's auch.
Okay. In aller Bescheidenheit.
Da ist dieser eine Punkt.
Distanz schafft Nähe und Nähe schafft Distanz. Den Fehler, den viele Beziehungen machen, sie kleben zu sehr aufeinander. Diese 24-24 Beziehung, diese, wo man keinen eigenen Raum hat, wo man keine eigene Identität mehr haben kann, das ist der größte Fehler. Toll ist, wenn man dieses Living Apart Together, was du angesprochen hast, dass man wirklich getrennt leben kann. Aber wenn man das nicht kann, dann ist es wichtig, dass man in der Beziehung Raum macht. Und den großen Fehler, den Menschen machen, ist zum Beispiel, wenn eine Beziehung gefährdet ist, dass sie dann versuchen, dem anderen nachzugehen und immer wieder hinterherlaufen. Wenn ich jemanden nicht verlieren will, dann muss ich in dem Moment Raum geben. Macht Distanz, dann kommt der andere wieder. Dann kommt er auch wirklich wieder. Und er kommt nicht aus Mitleid, sondern er kommt, weil er kommen will. Also Distanz schafft Nähe und Nähe schafft Distanz. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Und den kann man auch umsetzen, ohne dass man gleich zwei Wohnungen braucht. Ja?
Noch Fragen gerne an der Stelle aus dem Publikum. Es läuft gerade ganz gut. So. Und es war wirklich auch, ja, da hier hinten.
Hallo, mein Name ist Juli. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das nicht allein sein können mit dem Thema zu tun hat, dass man Emotionen nicht mehr richtig verarbeitet. Also dieses sich beschäftigt halten müssen, das würde ich jetzt einfach mal frech behaupten. Ich finde, das hat was von einer Ablenkungsstrategie. Und wenn man in die Ruhe reinkommt, dann kommt man ja erstmal wieder mit dem Thema, also mit sich in Kontakt. Dann kommen Emotionen hoch, die man, denke ich, ja, vielleicht länger nicht gespürt hat, sich da keine Zeit zum Fühlen genommen hat. Ich glaube, das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, dass dieses Fühlen nicht mehr praktiziert wird und dass man dann überfordert ist, wenn man auf einmal ja mit sich selber konfrontiert ist. Da würde mich interessieren, wie Sie das so sehen.
Ich sehe es genauso wie Sie. Das ist sehr, sprechen mir aus der Seele, weil ich denke, die Menschen, die ich sehe und die auch krank werden dadurch, sind die, die Tag für Tag vor ihren Gefühlen flüchten in Aktivitäten, immer etwas zu tun haben, immer etwas machen, immer irgendwie, und dann natürlich sind die sozialen Medien dafür katastrophal auch noch da, dass sie einen ständig ablenken, aber bloß sich keine Zeit zu nehmen, zu fühlen. Und das, was ich, wenn ich diese 3 Tage mache mit meinen Patienten, wo die nur aus dem Fenster gucken dürfen, die dürfen nichts anderes machen als im Fenster gucken, sind immer die gleiche Reihenfolge. Die Leute werden unglaublich traurig, dann kommen am nächsten Tag kommen die Tränen, am nächsten Tag kommt auch Verzweiflung, Einsamkeit, ganz wichtiges Thema, was dann kommt, einmal zu spüren, wie allein ich auf der Welt bin, auch wenn ich doch so viele Freunde habe oder denke. Und dann kommt ein ganz interessanter Punkt am dritten Tag häufig, dass manche Patienten sagen, ich mache weiter. Ich komme zur Ruhe. Ich komme langsam an. Aber die ersten Tage sind wir nur auf der Flucht. Übrigens habe ich gestern gelesen, unsere Schrittgeschwindigkeit in den Großstädten hat sich um 10% erhöht vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Wir gehen immer schneller. Wir laufen immer schneller. Wir rasen durchs Leben. Und wir lassen uns überhaupt keine Zeit mehr für Gefühle. Und Gefühle brauchen Zeit. Die Seele geht zu Fuß. Das ist wirklich ganz wichtig. Und die Leute denken immer, sie können dann irgendwann mal, finde ich aber auch irre, wenn so Manager, ich betreue viele Manager, dann Schweigekloster machen, ja? Dann gehen sie 10 Tage ins Schweigekloster. Aber vorher fahren sie, vorher komprimieren sie alles, damit sie alle Termine noch haben.
Klar, muss ja alles schaffen.
Ja, alles dann passen. Und dann machen sie Vollbremsung auf der Autobahn, gehen ins Schweigekloster, reden 10 Tage nicht. Und dann kommen sie wieder in die Firma und dann müssen sie alles nacharbeiten, was sie vorher gemacht haben. Völliger Schwachsinn. Du musst gucken, dass du im Leben die Geschwindigkeit runternimmst. Du musst gucken, dass du bei dir ankommst und du musst dir Zeit für dich nehmen. Und wir waren bei Beziehung. Beziehung muss sich Zeit füreinander nehmen. Und wenn jemand nicht bereit ist, wenn Leute, wenn Frauen kommen, du hast gefragt, aber meistens kommen die Frauen und wollen Paartherapie machen. Und meistens muss ich den Mann wie so ein Esel hinterm Eis herziehen. Also am Anfang, bis er merkt vielleicht, dass es nicht so bedrohlich ist. Aber das Entscheidende ist immer, dass man wirklich dann sich endlich mal Zeit nimmt, Paartherapie. Man nimmt sich endlich mal Zeit. Man geht dann wenigstens zum Therapeuten und redet. Kann man auch mit jemand anders machen. Hauptsache, man nimmt sich die Zeit. Man geht hin und sagt, jetzt reden wir mal über uns.
Ich hätte, darf ich eine Rückfrage stellen? Weil du das wunderbar beschrieben hast, was du analysierst so in dem Leben um dich herum, was da passiert. Was ist dein Rezept für dich? Hast du da schon eine Lösung gefunden, dass du dich da abgrenzen kannst für dich selber? Oder vielleicht auch, ich weiß jetzt nicht, ob da ein Partner nebendran sitzt, in einer Beziehung, dass das hinhaut, sich Zeit zu nehmen?
Also was ich für mich gelernt habe, ist, ich glaube, ich habe das Thema Emotionen fühlen lange eben nicht, ja, ich habe es nicht richtig gelernt, vielleicht kann man es so sagen, dass man sich dafür Zeit nimmt oder dass man seinen Gefühlen Raum geben muss. Und ich habe das irgendwann halt ja gespürt, dass es keine gute Taktik ist. Und ich nehme jetzt tatsächlich immer wieder bewusst Zeit, auch Gefühle zu fühlen und ja, habe dadurch eben auch irgendwie gemerkt, dass das wichtig ist oder ja, bin der Meinung, dass es was ist, was vielen gut tun würde, um mit ihren Emotionen in Kontakt zu kommen, auch um diese Ablenkung vom Leben, also ja, mit sich selber im Reinen zu sein, dass es vielleicht auch Themen löst, die mit dem Partner zu tun haben, wenn man so, ja, alte Emotionen in sich irgendwie auflösen kann, nachfühlen kann oder so. Diese Erfahrung habe ich gemacht oder das glaube ich, dass das ein guter Weg eigentlich ist.
Vielen Dank. Darf ich auch mal nachfragen?
Bitte was?
Darf ich auch mal nachfragen?
Ja, natürlich.
Wie machst du es denn?
Bei mir? Ja. Stell nochmal die Frage konkret.
Nimmst du dir Zeit für Gefühle? Nimmst du dir Zeit, ja?
Du hast es mir ja auch schon ein paar Mal gesagt und das ist sicherlich bei mir ein Thema, dass ich viel in Aktion sein will. Mhm. Ja, also ich habe jetzt nicht, würde ich sagen, das Problem, dass mich auch, aber nicht übermäßig die sozialen Medien ablenken. Aber bei meiner Lebensführung ist es so, ich hatte das schon auch mal erklärt, ich habe so eine Zweiteilung, ne? Also ich habe meine Homebase im Grunde genommen ja, ich habe meine Homebase mit meiner Familie, meiner Frau im Chiemgau, da leben wir und ich gehe zum Arbeiten nach Stuttgart. Ne? Also manchmal, wenn ich zum Beispiel die Landesschau moderiere, bin ich die ganze Woche über in Stuttgart, dann moderiere ich in der nächsten Woche zur Sache Baden-Württemberg. Das heißt, ich bin nur einen Tag in Stuttgart, die anderen Tage aber zu Hause oder dann bin ich eine komplette Woche zu Hause und so. Also das ist sehr zweigeteilt bei mir. Von daher habe ich, und da fahre ich noch sehr, sehr lange Zug. Und nein, und das ist wirklich, gerade diese Zugfahrten sind so ein bisschen dieses Thema, wie du es von der Hütte beschreibst. Es gibt da viel Zeit, die ich da sitze und nur aus dem Fenster raus gucke, noch nicht mal ein Buch lese oder keine Netflix-Serie gucke oder so. Das gibt's schon. Dann gibt's auch viele Abende, die ich alleine bin, wo ich mich nicht unbedingt ablenke. Also ja, das gibt es. Aber auch wenn ich zu Hause bin, muss ich mich manchmal schon am Stuhl festhalten, weil dann will ich immer raus für die Tür, will immer was machen. Und da gibt es schon auch mal das Feedback von meiner Frau. Alter, halt doch mal die Füße still. Ja, ne, morgen wird schönes Wetter, musst du wieder auf den Berg. Ne? Und das Thema für Männer in meinem Alter, Rennrad fahren. Oh je, ganz schlimm. Und dann musst du wieder hier irgendwie mit den Kumpels schief. Und jetzt mach doch mal, setz dich doch mal aufs Sofa und so.
Komm doch mal an.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn man in zwei Wohnorten, also sozusagen an zwei Orten ist, ist es wichtig, die Frage ist, wo ist meine Heimat? Ich finde das ganz wichtigen Punkt, dass man eine Heimat hat. Hm. Man sagt, da gehöre ich hin, da ist mein Ort.
An der Stelle hat der Docs mich natürlich wieder ganz schön erwischt, weil er weiß, das ist mein Thema mit dem Füße stillhalten, nichts tun oder auch mit dem Thema Einsamkeit. Viel Stoff zum Nachdenken und wir lassen da jetzt auch mal eine kleine Pause von 2 Wochen, damit wir alle rausgehen und darüber nachdenken können. Wir machen an der Stelle in 2 Wochen weiter. Und wenn ihr Laune habt auf 40 plus die Podcast-Therapie live auf der Bühne, dann könnt ihr euch jetzt schon Tickets kaufen fürs Podcast-Festival in Mannheim. Am 12. April 2026 sehen wir da live in Mannheim. Bis dahin.